Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Volker Storch.
Ich glaube, manchmal unterschätzen wir oder überschätzen wir Gott, nämlich in der Freiheit, die er uns gibt. Es geht darum, dass Gott uns eine Freiheit geben will, mitzugehen, freiwillig. Und das soll auch ein Gottesdienst ausstrahlen, zum Ausdruck bringen. Wir sollen aufnehmen. Wir sollen unsere Bedürftigkeit Gott hinhalten, wie man so das macht, wenn man so die Hosentaschen oder Jackentaschen mal so nach außen stülpt und dann kommt nichts mehr raus. Das ist unsere Haltung. Und wir dürfen uns freuen, dass wir zu Gott Zugang haben. Und um etwas Ähnliches geht es jetzt in der Predigt. Um eine Zugehörigkeit, für die ein anderer bezahlt hat, aber mit der wir weltweit unterwegs sein können. Ich lese jetzt aus dem 1. Petrus Kapitel 2. Lauft zu ihm, er ist der Stein der Lebenschaft. Er wird zwar von den Menschen verachtet, doch Gott hat ihn auserwählt und sieht ihn als wertvoll an. Lasst euch selbst als lebendige Steine einbauen in das Haus, das Gott errichtet, in den geistlichen Tempel. Ja, lasst euch zu einem heiligen Priestertum aufbauen und bringt geistliche Opfer dar, die Gott angenehm sind, durch Jesus, den Messias. Diese Wahrheit findet sich auch in dem Buch Gottes. Siehe, ich habe in der Stadt Zion einen wertvollen, ausgesuchten Grundstein niedergelegt. Und wer sein Vertrauen auf ihn setzt, der wird nicht beschämt dastehen. Für euch, die ihr vertraut, ist er eine wahre Kostbarkeit. Doch für die, die nicht vertrauen, ist er der Stein, den die, die das Gebäude errichten, als wertlos verachtet haben. Und der ist zum wichtigsten Stein im Gebäude geworden. Und auch das trifft zu. Er ist ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Ja, sie nehmen Anstoß an dem Wort. Und letztlich hat Gott es auch so für sie vorgesehen. Doch ihr seid eine von Gott auserwählte Generation, eine Gemeinschaft von Priestern königlicher Abstammung, ein Volk, das in einer ganz besonderen Beziehung zu ihm lebt. Eure Aufgabe ist es, alles, was er an Gutem getan hat, öffentlich zu erzählen. Er, Gott, hat euch herausgerufen aus dem Bereich der Finsternis in sein wunderbares, erstaunliches Licht. Ihr wart früher nicht Teil seines Volkes, jetzt aber seid ihr Gottes eigenes Volk. Früher kanntet ihr sein Erbarmen nicht, jetzt habt ihr es selbst erlebt. Soweit der Predigtext. Ich fange mal an mit drei Beobachtungen. Wissen wir eigentlich, wie bedeutend wir sein können? Ich glaube, es gibt manche Menschen, die das gar nicht wissen, wie wichtig das ist, dass es sie gibt. Oder wie gut es tut, ihnen zu begegnen, sie zu sehen. Wie tröstlich es ist, wenn sie lachen. Und wie wohltuend ihre Nähe ist. Und wie viel ärmer wir alle wären ohne sie. Das ist das Erste. Das Zweite, ich persönlich zum Beispiel bin manchmal doch etwas mutlos. Aber welche Erfahrungen sind nötig, dass jemand sagen kann, ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt. Deswegen ist mein Wert als Person völlig unabhängig von dem, was ich schaffe. Mit dem Lied von Manfred Siebald, denen, die schaffen, wir schaffen. Das ist wichtig. Mein Wert ist in Gott begründet. Das wäre richtig. Die Liebe, die er für mich hat, die macht mich aus. Weil ich merke, das ist nicht mein Ding, meine Kraft, um die es geht. Es ist die Kraft des Herrn. Und das muss für das ganze Leben irgendwie gelten. Auch in der Gemeinde. Auch für die Gesellschaft, in der wir leben. Ich möchte gerne die Predigt an dem Lied von Manfred Siebald so ein bisschen orientieren. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen. Das sind sozusagen die Teile, um die es geht. Wir fangen mal ganz einfach an. Gott lädt ein. Das steckt für mich in diesem Vers 10. Die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Einst und jetzt. Vorher, nachher. Schwarz, weiß. Ist das so? Schlecht, gut. Vom Minus zum Plus. Wäre ja toll. Aber ich glaube, wir sind fehlinformiert, wenn wir sagen, es ist so. Es geht nicht um das wirtschaftliche Denken, was wir oft haben. So diese Kurve, die so langsam nach oben geht. Es geht um eine Neubestimmung. Es geht um eine Zugehörigkeit. Und das Vorher ist völlig unerheblich. Jetzt, schreibt Petrus. Darum geht es. Und er schreibt auch, ihr seid. Gottes Volk. Ihr sagt nicht, ihr müsst noch werden. Das kann alles sich noch entwickeln oder sowas. Oder immer besser werden. Es ist sogar noch ein weiteres zu sagen. Gott lädt nicht nur einfach ein, sondern in Vers 9 heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Gottes eigenes Volk, ein Teil davon zumindest, das sind wir also. Also herzlich willkommen in der Familie. Ich mag das so, dieses familiäre Denken. Ich finde, das Judentum hat es irgendwie auch gut drauf. Und wir kommen aus dem Judentum, auch wenn wir Christen sind. Wir gehören zu dieser Familie Gottes. Ein Volk Gottes ist eine Verwandtschaftsbeziehung. Familie, da gibt es auch unter anderem so eingeheiratete Typen wie mich jetzt bei meiner Frau in der Familie oder so Adoptivkinder, die gehören voll dazu. Wir dürfen uns dazu zählen, du und ich. Und das macht froh, das macht auch stolz manchmal und vielleicht auch gelassen. Denk an die Kinder, die bei so großen Familienfesten unter den Tisch stecken, irgendwelche Spiele spielen. So dieses Feeling, das gehört dazu. Vielleicht müssen wir dieses Bewusstsein auch entwickeln. Es wird was Großes hier angesprochen. Von einem Geschlecht ist da die Rede. Das auserwählte Geschlecht. In der Übersetzung das Buch heißt es, eine von Gott auserwählte Generation. Generation, ja, das ist immer so schwierig, das wird so manchmal gegeneinander ausgespielt. Ne? So die junge Generation, wir sind jetzt die Jungen, die Ollen müssen alle weg. Oder die Alten verlangen immer noch sehnlichst, dass man sie doch bitte achten möge, sie sind doch die ältere Generation. Darum geht es nicht. Es geht mehr oder weniger um die jetzt hier lebenden Menschen. Das ist die Generation, um die es dem Petrus geht und Gott geht. Und was ist sie? Sie ist eine Gemeinschaft von Priestern königlicher Abstammung, königliches Priestertum. Eine heilige Nation sozusagen, ein Volk zum Besitztum, zum Eigentum, hat Luther übersetzt. Eine besondere Beziehung ist gemeint zu Gott. Gottes Volk sagen wir normalerweise jetzt im Blick vielleicht auf Israel. Aber wissen wir, dass wir das auch sind? Ich glaube, wir Christen ganz allgemein in den Kirchen sind oftmals so in diesen Schubladen unterwegs. Die gehören noch dazu, naja, die anderen weiß ich jetzt nicht so. Nein, Gott sieht es anders, er sieht es breiter. Und was wir als menschliche Organisationen dazwischen geschaltet haben, ich weiß gar nicht, ob Gott sich da immer so drüber freut. Er freut sich über das, was wir mit seinem Wort gemeinsam erleben, aber nicht das, was wir an Spezialfunktionen entwickeln. Und mancher zieht sich ja gleichzeitig ganz viele an, ne? Und ich glaube, da hat die Reformation einiges aufgeräumt. Und was Luther eben auch besonders herausgestellt hat, dieses Priestertum, es ist nie ein Priestertum wie ein Weihegrad, wo man erstmal so ein paar Stufen hochkommen müsste, sondern das gehört denjenigen, die glauben. Gut, es gehört natürlich vielleicht auch dazu, einmal hineingekommen zu sein, getauft zu sein, reicht aber. Wer getauft ist, ist Bischof, sagt Luther. Das ist die entscheidende Sache. Und dann gibt es Konsequenzen. Das hört sich dann natürlich gleich wieder wie eine Drohung an. Also wenn du diesen Stand auch hast, dann musst du dich entsprechend verhalten. Nein, es gibt gute Konsequenzen. Wir sollen nämlich Gutes sagen. Das ist die Konsequenz daraus. Die Wohltaten dessen. Darum geht es. Im Griechischen steht übrigens verkündigen das Wort evangelisieren. Also alle, die hier im Raum sind, sind Evangelisten. Wir dürfen das so mal anziehen. Das ist unsere Funktion. Gott lädt uns ein, nicht einfach nur so als Nutznießer, sondern wir dürfen darüber reden, was wir an Gutes erfahren. Er hat alles schon vorbereitet. Er hat uns nämlich herausgerufen aus der Finsternis in sein wunderbares, erstaunliches Licht. Also das Wunderbare, das ist nicht irgendwie so ein Zaubertrick, sondern das ist erstaunlich, so wie das Sonnenlicht uns richtig hell machen kann. Nein, so will Gott uns mit seinem Licht in der Finsternis abholen. Es geht bei diesem Guten, die Wohltaten, da geht es um das Helle, das Klare, das Wahre, das Wunderbare. Nicht das Unerklärliche oder sowas, sondern das Staunenswerte. Von den hellen Stellen der Bibel die Dunklen verstehen lernen. Ich brauche das helle Licht, der Scheinwerfer Gottes sozusagen. Und dann das Dritte, er lädt uns ein, zu seinem Fest. Gehen wir nochmal zurück an den Vers 6. Wieso fest? Und dann dieser Vers. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Gott lädt ein zum Fest, ja, zu etwas, das fest ist. Ein Eckstein, auf das Festeste gegründet sozusagen. So ein Haus hat ja in der Regel 4 Ecken, manches Haus hat nur 3 Ecken, manches ein paar mehr. Aber an den Ecken liegt die Stabilität. Und wenn da der Stein ist, der fest ist, dann hält das Haus. So habe ich mir das klar gemacht. Das feste Fundament, darum geht es. In der englischen Bibelübersetzung heißt es a sure foundation, ein sicheres, gewisses Fundament. Und wer dieses gewisse Fundament kennenlernt, der hat gewonnen. Das macht entschlossen, das macht mutig. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Da steckt im Hintergrund ein Vers aus Jesaja, Kapitel 28, Vers 16. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Und dann heißt es nämlich, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Zu Schanden werden, das ist sozusagen die Außenperspektive, dass da jemand seinen guten Ruf verliert. Aber gemeint ist die Innenperspektive, ich habe die Hosen voll und lauf weg. Nein, wenn ich dieses feste Fundament habe, dann bin ich gehalten. Dann ist da jemand, der mir Kraft gibt. Gott lädt ein zu einem Fest, also festen Fundament. Er lädt ein zu seinem Fest. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Das ist ein bisschen kompliziert. Zunächst einmal, wer glaubt, der findet etwas Kostbares. Wir haben einen Kindergottesdienst jetzt vor ein paar Wochen gefeiert. Da gab es so eine kleine Aktion für die Kids. Ich glaube, Frauen waren das aus der Gemeinde, hatten so Häuschen aufgebaut. In dem einen war, glaube ich, Sand. Im anderen waren Murmeln drin. Die sollten die Kinder tasten. Und dann haben wir ein kleines Mädchen gefragt, na, was hast du denn da gefühlt? Und dann sagte die Kleine, einen Edelstein. Ja, sie durften ja nicht gucken. Ne? Aber ich glaube, das hat viel mit Vertrauen zu tun, dass wir merken, da ist ein edler, kostbarer Stein. Wer nicht vertraut, der sagt, oh, das ist eine Murmel, ist wertlos. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Also zunächst einmal ist dieser Stein völlig wertlos. Er ist unbrauchbar geradezu. Er ist Abfall, Müll, weg damit. Jesus wurde sozusagen auf einer Müllkippe gekreuzigt. Er wurde zum Abfall geworfen. Sein Leben war nichts mehr wert. Und wer an ihn glaubt, der lernt einen Edelstein kennen. Am jüdischen Passafest wird traditionell dieser Vers zitiert. Ein Lobgesang aus der Bedrängnis angesichts des Auszugs aus Ägypten. Und diesen Psalm wird auf das Schicksal Jesu angespielt. Da heißt es, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn erzählen. Hart hat mich der Herr gezüchtigt, aber dem Tode hat er mich nicht übergeben. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen. Den Herrn will ich preisen. Dies ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden durch dasselbe eingehen. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Und dann kommt dieser Vers, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das Interessante ist, es geht um das Haus des Herrn, die Tore der Gerechtigkeit, den Tempel. Es ist ein Einzugspsalm, ein Wallfahrtspsalm. Es geht immer wieder um den Einstieg. Der Einstieg ist das Entscheidende. Unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus, ist ja auch unterschiedlichen Wellen unterworfen. Und es ist gut zu wissen, dass es Jesus selbst auch so ging. Es heißt hier, Jesus ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Fels des Ärgernisses. Der alte Simeon kam in den Tempel, wird berichtet im Lukas-Evangelium und spricht zu Maria, der Mutter Jesu. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Oder hier Stein des Anstoßes. Das spielt auch an auf ein Zitat von Jesaja. Eine Familie Gottes. Die Frage an uns ist, wie läuft der Einstieg? Wie können wir anderen dabei helfen, den Einstieg zu machen? Zunächst einmal die Frage, nehmen wir die Einladung an? Der Vers 5. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Petrus bleibt also erstmal am Eingang stehen und spricht eine Einladung aus. Gott will einen ewigen Bund mit uns schließen. Und dafür müssen wir nicht erstmal 4 Jahre Grundschule machen, sondern wir gehören jetzt schon dazu. Wir sind die lebendigen Steine. Und da ist mir etwas deutlich geworden. Von Jesus ist die Rede als dem Eckstein. Und dieses Wesen dieses Ecksteins, das soll auf uns abfärben. Wir sind auch Steine, aber wir sind lebendige Steine. Ein schwieriges Bild. Ein lebendiger Stein mit Hand und Fuß. Wichtig ist bei den Steinen, dass sie nicht nutzlos herumliegen, sondern dass sie zusammengebaut werden. Und warum ist das wichtig? Weil es letztendlich um die Wohnung Gottes geht. Eine Art himmlische WG. Paulus wird nicht müde, das zu betonen. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Ja, euer Leib der Tempel Gottes seid, weil es um den Geist geht. Ohne unseren Leib gibt es auch kein geistliches Leben. Und zum Beispiel im Epheserbrief sagt Paulus, ihr seid aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist. Es handelt sich um ein Bauwerk, das nicht einfach so fertig ist, komplett ist. Denn wir alle, du und ich, wir haben gerade noch gefehlt und viele andere dazu. Dann komme ich jetzt zum Schluss. Lasst uns gehen. Das ist der Vers 4. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Jesus Christus, er ist das Fundament, auf dem die christliche Gemeinde gebaut ist. Und es geht um das lebendige Leben, nicht um eine tote Tradition. Denn er will die Quelle sein für das Leben von all denen, die zu ihm gehören und die mit ihm vereint sind. Und das bedeutet, daraus wächst Verantwortung auch. Die Steine für sich genommen nützen nichts, aber sie kriegen ihren richtigen Platz und sie nehmen ihn in einem Gebäude ein, in einem Raum und ruhen auf einem Fundament und der Retter der Welt, der lebt darin mit ihnen. Er ist der Messias. Wir sollen keine Zweifel haben, dass er mit uns auf dem Weg ist und dass er uns gebrauchen will, um diese verlorene Welt weiter zu retten. Und selbst wenn wir manchmal irre werden, ob das jetzt wirklich so alles schaffbar ist für uns. Nein, Gott irrt sich nicht. Er hat uns erwählt. Er selbst ist verachtet, verworfen worden. Und er hat durch sein Opfer die Welt gerettet und hat uns dadurch unendlichen kostbaren Wert gegeben. Und alle, die mit uns im Glauben vereint sind, die nehmen an dieser Ehre teil sozusagen. Alle sind Glieder dieses herrlichen Herrn. Er ist das Haupt und wir dürfen Steine in diesem großartigen Gebäude sein. Ich wünsche uns, dass wir das glauben. Amen.